Das sind langsam schon ein wenig ungewohnte Klänge in euren Podcatchern. Seit 2 Monaten habt ihr das nicht mehr gehört. Das ist das Intro vom Nord-Süd-Gefälle, Folge 39. Und die Älteren erinnern sich vielleicht, wir bestehen aus Dotti im Süden.
Und der Jörn aus dem Norden.
Hallo.
Du machst mich fertig. Das geht ja genauso weiter, wie es aufgehört hat. Es ist ja.
Janu, wir knüpfen direkt an altes Niveau, Limbo.
Sehr schön.
Wie geht's dir?
Du stellst Fragen. Ja, ich glaube ganz gut.
Schön. Und wie ist das Wetter im Allgäu?
Lass uns über das Wetter reden. Nämlich, das ist genau mein Problem. Es ist nämlich ziemlich uselig gerade bei uns. Und das schlägt mir ein bisschen aufs Gemüt, aber man kann ja eigentlich nicht klagen. Solange man gesund ist, soll man sich über jeden Tag freuen. Und von dem her, ja, es geht mir gut und das Wetter ist uselig.
Ja, also auch bei euch sehr viel Regen im Augenblick. Ja,
genau. Aber ich dachte, bei euch sei es eigentlich recht gut momentan.
Ach, hör mir auf. Wir hatten jetzt einen guten Tag, das war am Sonntag. Mhm. Und da war es richtig schön und blauer Himmel und goldener Herbst und das volle Programm. Aber davor hat es halt 4 Tage durchgeregnet. Und dann gab es jetzt dann auch noch mal einen weiteren Tag, der zumindest trocken war. Und jetzt kommt schon das nächste Tief auf uns zu. Und das sorgt natürlich in Schleswig-Holstein mal wieder für Probleme. Denn das Land ist so ein bisschen geformt wie ein Teller. Innen tief und flach und außen an den Rändern so ein bisschen erhöht. Das heißt, das Wasser kommt nicht so gut weg. Und wir haben jetzt eben auf ganz vielen Feldern und Ackerflächen haben wir richtige Seen stehen, die einfach gerade nicht abtrocknen, abfließen können, weil halt die Entwässerungssysteme so viel Wasser auf einmal gar nicht so richtig gehandelt kriegen. Zumal, wenn dann auch noch Wind ist von Westen und das Wasser, die auch bei Niedrigwasser ein hoher Wasserpegel ist an der Küste, dann kann man halt auch einfach wenig rauslassen durch die ganzen Entwässerungssysteme, wie zum Beispiel die Eider oder den Nord-Ostsee-Kanal oder aber auch viele Seelzüge. Denn das sind ja alles an der Küste auch Sperrwerke, die das Land vor Sturmfluten schützen. Das heißt, die müssen dann auch zugemacht werden, damit nicht noch Wasser reinfließt. Aber da sind die Bauern jetzt gerade ziemlich verzweifelt, weil sämtliche Maisfelder kannst du gerade nicht befahren. Jetzt ist gerade Maiserntezeit. Alles Gemüse steht noch auf den Feldern. Ganz viel Kohl und alles andere an Gemüse, was hier so angebaut wird. Auch die ganzen Zuckerrüben, die eigentlich so Anfang November überhaupt erst geerntet werden sollen. Da gehen sie eigentlich davon aus, dass es echt große Ernteausfälle gibt. Man kann das noch nicht ganz genau beziffern, weil man natürlich dann erstmal abwarten muss, wie es jetzt dann weitergeht. Aber ich habe auch schon jemanden von einem Millionenschaden reden hören.
Okay. Und das waren die drei Bösewichte. Der Xavier.
Genau, und sein Kumpel Xavier oder keine Ahnung. Also ganz witzig übrigens, ich habe in sämtlichen öffentlich-rechtlichen und privaten Medien auf dem einen und dem gleichen Sender mehrfach die unterschiedliche Aussprache. Xavier. Und Xavier. So Xaver, Dingsbum, ja genau, alles schon gehört.
Genau, ja, das war mir auch aufgefallen. Ich hatte dich ja dann noch angeschrieben und gefragt, wie spricht man das eigentlich aus, glaube ich. Weil das fand ich schon witzig. Ich weiß es ehrlich auch nicht. Ich habe jetzt halt gedacht, Xavier Naidoo, ich hätte jetzt immer Xavier gesagt, keine Ahnung warum.
Ja, das war jetzt auch mein erster Impuls und dann hörte ich also heute mehrfach Leute von Xavier sprechen. Mhm. Und es gab auch noch eine andere Aussprachevariante und ich war heute eben genau in dem Dilemma, dass ich in einem Radiobeitrag den Sturm benennen musste und dann erstmal den Redakteur vom Dienst gefragt habe, wie ist denn eigentlich unsere Ausspracherichtlinie für das Ding? Und er sagt, es gibt keine. Okay. Das macht hier jeder, wie er meint.
Also ihr habt da nicht so eine Datenbank, wo ihr das anhören könnt, wie das ausgesprochen wird?
Naja, es gibt natürlich eine Aussprachedatenbank, aber da steht eben der Name Xavier drin und den kann man halt Xavier aussprechen oder Xavier oder noch ganz anders und da stehen halt alle Varianten drin. Das müsste halt jetzt mal irgendjemand im NDR sagen, wir sprechen den Sturm jetzt immer alle so aus und eine E-Mail an alle verschicken. Mhm. Das ist bisher nicht passiert und jetzt hoffen wir einfach, dass der schnell abzieht und ganz, ganz schnell Geschichte wird.
Dass dann wieder ein Maxel kommt oder ein Günther oder
Fred oder irgend sowas.
Oje, oje. Ja, das stimmt.
Ja.
Naja, gut, dass er, wenn er dann weg ist.
Wir waren ja auch sehr lange weg.
Ja.
Ich erwähnte es kurz. Und das ist einerseits sehr, sehr doof, nämlich für alle, die uns vermisst haben. Und es haben uns einige Leute vermisst und angetwittert, jetzt wird es echt Zeit, dass eure Sommerpause vorbei ist. Und andererseits hat das aber auch dazu geführt, dass wir gefühlt noch nie so viel Feedback hatten, ja. Wie jetzt gerade. Hm. Hammer.
Hm. Sensationell. Nicht nur, ja, was heißt Feedback? Nicht nur Kommentare. Wir haben auch eine Audiodatei gekriegt. Wir haben Bilder zugeschickt gekriegt von Automaten, von, ach, lasst euch überraschen, das werden wir jetzt alles noch hier breittreten, genau. Ausführlich.
Ich fange mal ganz kurz an mit dem, was so klassisches Feedback war. Zur Folge 38 hat uns Philipp einen Kommentar geschrieben zur Gülle und zu den Rettungshubschraubern. Wir hatten da einerseits über einen Rettungshubschrauberstandort im Allgäu gesprochen und andererseits über einen Landwirt, der sich darüber aufregt, dass an einer ja von ihm gepachteten Wiese an einem See eben auch Touristen und Urlauber so ein bisschen ja die als Liegewiese benutzen, obwohl sie eigentlich dafür gar nicht vorgesehen ist. Und da haben wir einen sehr ausführlichen Kommentar von Philipp bekommen, der ist so ausführlich, dass ihr den bitte bei uns im Blog nachlest. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. In aller Kürze schreibt er auch, gepachtete Wiesen sind eine Grundlage für wirtschaftliches Handeln des Bauern und da sorgt Müll eben für unnötigen Ärger und natürlich auch Kosten, beispielsweise durch Schäden an Gerätschaften, an Maschinen oder aber auch Verletzungen bei Weidetieren. Und er schreibt auch, Rettungshubschrauber können durch ihren Einsatzradius von 50 bis 60 Kilometern nun mal nicht überall stationiert werden. Und das muss man eben auch im Blick behalten, weil Rettungshubschrauber eben unter Umständen auch ein Transportmittel für Notärzte sind. Das und noch ganz viele andere Aspekte zu diesen beiden Themen findet ihr bei uns im Blog unter der Folge 38. Und dann haben wir noch einen Link geschickt bekommen von Petra, auch in den Kommentaren, nämlich zu den Mainzer Ampelmännchen. Da hatten wir auch drüber gesprochen. Und vor allen Dingen, wir hatten gesprochen über die Augsburger Ampelmännchen, die nämlich in Kasperleform sind.
Genau.
Genau, und da hat uns jetzt Petra also eine Alternative aus Mainz geschickt, mit Mainzelmännchen auf den Ampeln. Und dann bekamen wir noch über Twitter von Sascha, von den Flachlandreportern, ein Foto von Aachener Ampeln. Und die sind ganz besonders gestylt, unter anderem im Cannabisblatt-Design und noch irgendwelche anderen. Und er schreibt dazu, dass er die deutlich besser findet als die in Augsburg.
Genau, das zeigt nämlich eine Ampel, wo das Rot durch ein rotes Herz angezeigt wird, das Orange durch dieses CND-Symbol. Das war ja dieses Friedenssymbol, dadurch wurde es ja bekannt.
Ach ja,
Und das Grüne ist dann eben diese Cannabis-Pflanze, das Blatt, ja. Eine sehr schöne Ampel, ja.
Da lohnt, auf jeden Fall.
Lohnt sich mal nach Aachen zu gucken.
Endlich mal.
Ja,
genau. Endlich lohnt sich mal nach Aachen zu gucken.
Nee, ich gucke jetzt auch immer Bettys Diagnose freitags und das spielt auch in Aachen.
Was ist da? Was guckst du?
Im ZDF gibt es eine Serie, Bettys Diagnose, und das spielt auch in Aachen. Und deswegen müsste ich wirklich mal nach Aachen fahren. Wenn das ein Argument wäre, mal hinter den Serien, die man mag, hinterherzufahren. Sozusagen Film, ja. Filmtouristik. Keine Ahnung.
Du, also ich bin da ein großer Freund von Filmschauplätze abfahren. Habe ich in New York damals, habe ich das sehr konsequent gemacht. Und jetzt auch, als wir in London waren, habe ich da auch ein paar Plätze so entdeckt. Das war ganz cool. Also es macht auch Spaß.
Man macht das ja auch öfters mal für so Autoren, die irgendwo von, ich glaube von Dan Brown gibt es da so eine Sakrileg-Tour durch die ganzen Sehenswürdigkeiten entlang, wo der sich da rumschlägt. Also sowas ist schon durchaus beliebt.
Auf jeden Fall.
Ich habe noch was zu den Mainzer Ampelmännchen. Da hat nämlich auch die Silke uns ein paar Fotos geschickt. Die waren nämlich auch auf großer Urlaubsreise unterwegs in Deutschland. Und die hat extra für uns noch einen Abstecher über Mainz gemacht und hat dort die Ampelmännchen fotografiert für uns und hat uns da Fotos mitgebracht. Und da sie ja in der Nähe von Augsburg lebt, ist sie auch nach Augsburg reingefahren, ist zu dieser Fußgängerampel gefahren, wo eben diese Ampelmännchen mit dieser Zipfelmütze zu sehen sind mit der grünen. Und da hat sie uns auch Fotos mitgebracht. Die werden wir dann alle in die Shownotes einstellen.
Großartig. Träumchen. Vielen Dank, Silke. Übrigens noch ein weiterer Dank an Silke gebührt ihr nämlich auch für einen Automaten, den ersten in einer Reihe, die wir jetzt schnell durchgaloppieren werden. Sie hat nämlich einen besonderen Automaten gefunden, nämlich die kleinste Disco der Welt. Das finde ich ganz großartig.
Und das ist richtig sensationell. Also da werden wir A, Bilder einstellen, damit ihr euch das alles mal anschauen könnt. Und sie hat uns auch eine Audiodatei mitgebracht, wo sie nämlich den Hersteller interviewt hat, derjenige, der das Ganze aufgestellt hat. Und sie schreibt dazu, die Teledisco hat auch außerhalb ein Display. Musikwunsch auswählen, optional kann Foto und Video gewählt werden, wird per E-Mail dann zugeschickt und dann geht man in die Telefonzelle, die Musik geht los mit Stroboskoplampen, Disco-Kugel hängt drin mit Nebelmaschine und dauert so lange, wie der Song läuft. Ich durfte mich ganz kurz dann als Testperson mal reinstellen. Soweit ich informiert bin, kostet es ohne Bild und Video 2 Euro und mit Bild und Video 4 Euro. Also das ist wirklich so ein Automat in der Größe einer Telefonzelle, blau angemalt und du gehst dann rein und schließt die Tür hinter dir und dann kannst du eben auswählen, welche Musik du möchtest und dann geht das Ganze da drin ab wie ein Zäpfchen und ist wirklich sensationell. Und wie gesagt, Silke hat uns eine Audiodatei mitgebracht.
Spielen wir sofort ein. Ich wollte nur noch kurz erwähnen, das Ding steht auch relativ regelmäßig in Wacken und das ist der Partymagnet für alle, die nicht gerade irgendwie an der Bühne stehen. Da bilden sich richtig Schlangen und da sind auch Leute, die irgendwie aus dem Ding rauskommen und sich gleich wieder hinten anstellen, weil das halt, also, und da bilden sich dann halt auch Grüppchen, die spontan miteinander in diese kleinste Disco der Welt reingehen. Bis zu 4 Leute habe ich schon da drin verschwinden sehen. Da muss dann von draußen jemand die Tür zuhalten und ab und zu kommt dann irgendwie so ein Arm raus und jemand schreit, mehr Rauch! Dann muss dann draußen nochmal jemand draufdrücken. So. Also das Ding scheint wirklich tierisch abzugehen und die Leute haben Mordspaß damit. Aber jetzt lass uns mal reinhören in das Interview, das Silke geführt hat.
So, hallo. Wir sind jetzt in Berlin auf dem Neusmarkt und du bist jetzt der Erfinder von der Teledisco. Jetzt erklär mal ein bisschen, was das ist.
Genau, also ich bin nicht nur der Erfinder, ich bin der sogenannte Disco-König und das ist die kleinste Disco der Welt. Das ist quasi eine alte Telefonzelle eingebaut, jetzt die kleinste Disco, in der man tanzen kann. Kannst du tanzen mit deinen Freunden und kann genau das, was eine Disco kann. Musik und Party und Lichter und Nebel und genau.
Okay, du hast jetzt auch ein Foto drin, habe ich gesehen. Das wird dann gleich ausgedruckt.
Genau, das ist, kommt noch dazu. Das heißt, man kann vier Fotos gemacht von der Session, die du mit deinen Freunden tanzt und dann ein Video eben auch noch. Das wird einem per
ein Video wird dann
genau,
zugeschickt.
Genau, wird als Download-Link kriegst du das Video zugeschickt und das Foto wird direkt hier ausgedruckt und eben auch als E-Mail.
Okay. Und ja, wie seid ihr jetzt eigentlich auf eine Telefonzelle gekommen? Einfach nur, ihr wolltet irgendwas, die kleinste Disco bauen und dann seid ihr auf die Telefonzelle gekommen?
Nee, nicht ganz. Also im Endeffekt war klar, die Welt braucht die kleinste Disco der Welt und dann habe ich mich mit dem Gedanken beschäftigt, wie baue ich die oder wie kann ich die bauen, dass die einfach eben Witterung, Vandalismus und Transport standhält und dann stand ich an einem Tag vor so einer alten Telefonzelle eben und da war dann auf einmal so, das war der Daniel-Düsentrieb-Moment, wo dann die Lampe angegangen ist, so klar, logisch, da brauche ich nichts neu bauen, nimm was, das ist ja in Berlin auch ganz aktuell gerade dieses Upcycling nennt man das halt, dass du einfach alten Dingen eine neue Bedeutung gibst und das ist genau ein klassischer Fall, dass die Telefonzelle jetzt halt eine Teledisco ist.
Okay, wie viel habt ihr insgesamt in Berlin stehen?
Wir sind nicht alle in Berlin, aber wir haben insgesamt 6.
Insgesamt 6? Also genau. Auch noch im Umland oder auch noch weiter weg?
Ja, wenn du Mexico City als Umland bezeichnest, dann, okay. Dann Umland, aber ja, cool. Genau, die sind auf der ganzen Welt sind die mittlerweile, okay.
Gut, dann danke ich dir erstmal und viel Spaß noch beim Wiederherrichten im Ganzen.
Danke.
Danke dir, ciao.
Ja, eine fantastische Idee, die kleinste Disco der Welt und passt natürlich auch hervorragend in unsere Automatenreihe, wo alles reinpasst, wo man Geld reinschmeißt und was Ungewöhnliches rausbekommt. So wie zum Beispiel auch bei dem Kunstautomaten vom Designstudio Tatendrang in Braunschweig. Das hat Martin gefunden, das ist ein alter Zigarettenautomat und da gibt's eben Miniaturkunst für, ich glaube, 5 Euro muss man reinschmeißen und dann kann man sich eben, wie an so einem klassischen Zigarettenautomaten, zieht man unten eben diese Metallschublade auf und da ist dann ein kleines bisschen Kunst drin. Hatten wir, glaube ich, schon mal sowas Ähnliches, oder?
Ich habe das jetzt irgendwie auch im Kopf, aber ich war mir jetzt nicht sicher, wo ich die Information her habe, ja?
Ich glaube, das war auch was, das Silke uns geschickt hat. Und war das nicht in... Da war ich letztes Jahr, sind wir durchgefahren. Im Urlaub irgendwas mit... Ich komme gerade nicht drauf. Ja, meine Frau und ich haben da zufällig Station gemacht in diesem Ort, weil wir durchgefahren sind und das so schön fanden und haben dann eine Nacht auf dem Campingplatz gestanden und sind, glaube ich, sogar an diesem Automaten vorbeigelaufen. Ich komme nicht mehr auf wieder, wie hieß denn? Landsberg am Lech.
Du hast kein Foto mitgebracht.
Ja, wir hatten das ja schon mal.
Ach so.
Das hatte Silke uns, glaube ich, schon mal.
Dann hattest du es gesehen und wiedererkannt. Ah ja. Okay.
Und mich gefreut, genau.
Ah, sehr gut. Ja, Silke scheint so richtig auf Automatenjagd zu sein, denn sie hat uns noch mehr davon mitgebracht. Sie war zum Beispiel auf ihrer Reise auch in Berlin und da hat sie den Ansichtskartenautomaten entdeckt, wo man Postkarten herstellen kann. Ich glaube, das gibt's dann doch schon öfters in Deutschland. Also den habe ich schon öfter stehen sehen. In Rügen bin ich ja zum Beispiel, auf Rügen bin ich auch schon öfters dran vorbeigekommen. Und sie hat uns dann auch tatsächlich eine richtige Postkarte zugeschickt zu mir nach Hause. Die hängt jetzt bei mir am Kühlschrank. Und dafür hat sie dann 3,50 Euro bezahlt. Und dann hat sie einen Nivea-Cremeautomaten entdeckt. Und zwar im Bezirk Schöneberg in Berlin. Und da kostet eine kleine Dose 50 Cent. Und wenn ich das richtig sehe auf dem Foto, der Automat, der muss so ungefähr schätzungsweise 50, 60 70 Zentimeter hoch sein, wenn ich das richtig einschätze. Und der steht da auch auf einem Tisch, auf einem Stehtisch. Also wesentlich größer ist der dann auch nicht, wenn da die Dosen, die kleinen Döschen da rauskommen.
Reicht ja.
Ja, eigentlich schon. Und man, ja, kann man immer wieder mal gebrauchen.
Kann man da nicht gleich den ganzen Automaten mitnehmen, wenn der auf dem Tisch steht?
Ja, ich weiß nicht, der wird vielleicht an der Wand hinten irgendwie schon angebracht sein, aber der steht auf so einem Stehtisch, ja. Ja, auch dieses Foto kommt bei uns in die Shownotes, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Und ganz nach meinem Geschmack ist natürlich der Buchautomat, den wir
Buchautomat, das ist ja herrlich.
Automat, ja, den uns Silke auch wieder zugeschickt hat. Und da steht dann, das ist ein gelber großer Automat und da steht drauf Lesestoff to go. Langeweile in der Bahn, tauchen Sie ab und dann kann man dort sich ein schönes Buch ziehen und der ist halbiert. In der oberen Hälfte, wenn ich das richtig sehe, sind ein paar Bücher ausgestellt, die man sich ziehen kann und in der unteren Hälfte gleich der passende Snack dazu. Da gibt es so ein paar Schokoladenriegel. Ja, wenn das mal nicht passt, ich weiß auch nicht.
Das ist ja ein Traum.
Und die gleiche Idee hatte der Michael aka Belenus 77. Der hat mir über Twitter ein Bild zukommen lassen vom Flughafen in Moskau. Und das ist auch ein Buchautomat und der ist mal so richtig schick. Also da ist richtig hochwertige Literatur drin und es macht auch von vorne richtig gut was her. Also da würde ich mich wirklich verführen lassen, da ein Buch zu ziehen. Das ist richtig toll, sieht das aus.
Wenn du mal wieder in Moskau bist.
Wenn ich mal wieder in Moskau bin. Ach, das würde ich gerne mal sehen, ja. St. Petersburg war ich schon, aber Moskau leider noch nicht. Jo, und dann einen ganz speziellen Automaten haben wir bekommen, und zwar von Yes, ein Ohr Kater. Hat uns über Twitter auch zukommen lassen. Ein, nicht mehr ganz funktionstüchtiger Automat, der schon sehr in die Jahre gekommen ist, wo man Strümpfe ziehen konnte. Früher wohl. Der scheint jetzt aber
auch ganz geil.
Ja, der scheint jetzt aber schon sehr heruntergekommen zu sein und nicht mehr im Betrieb. Wenn ich das richtig erkennen kann, steht da auch, glaube ich, noch D-Mark drauf, wenn ich das richtig sehe. Also ist schon ein bisschen her. Ja, und sensationell war natürlich der Automat, den wir von Carmen geschickt bekommen haben. Und das ging dann über Facebook. Also sämtliche Kanäle habt ihr ausgenutzt, wirklich.
Doch, liebe Zeit, ist ja super.
Ich muss
wo wir überall sind.
Das weiß ich gar nicht.
Ganz überrascht, ja eben.
Ja, über sämtliche Kanäle. Und dazu schreibt sie, ich höre schon länger deinen Podcast, auch das Nord-Süd-Gefälle und Jörn Schaas feinen Podcast. Gefällt mir immer sehr gut, Zwinker. Ich war jetzt in Spanien im Urlaub und habe auch einen kuriosen Automaten entdeckt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ihr einen solchen schon in der Sammlung hattet. Ich schicke dir einfach mal ein Bild durch. Ich freue mich immer wieder, deine, eure Stimmen zu hören. Danke dafür. Liebe Grüße aus Belgien. Und dann hat sie einen kleinen Nachtrag angeführt, sogar an der Hauptstraße stand dieser Automat, wo die Leute, auch Kinder dran vorbeigehen. Und das war wirklich ein ganz besonderer Automat, da müssen wir fast ein Explicit setzen. So habe ich ihn die ganze Zeit genannt. Denn der hat sehr nette Spielzeuge im Angebot. Ich glaube, das Bild schicke ich dir auch mal zu, Jörn, das kannst du in deinem anderen Podcast mal dem Tobi mitbringen.
Das ist mehr was für What's in Your Pants.
Ja, ich glaube auch.
Also es geht um Sexspielzeug, dass man sich da aus dem Automaten ziehen kann, das finde ich natürlich auch sehr großartig.
In allen Farben, in allen Biegungen, in allen Größen, ja.
Ja, für alle Geschmäcker was dabei.
Genau.
Herrlich.
Ja, ihr habt uns wirklich reich beschenkt an Automaten. Sensationell.
Ja, ich habe auch noch einen Automaten gefunden, als ich nämlich im Urlaub war. Das ist jetzt ja zwar schon eine ganze Weile her, es war im August, dass meine Frau und ich in London waren. Und da in unserem Hotel in der Lobby stand ein Automat für Reiseutensilien. Also das kriegst du Zahnpasta, Ladegeräte fürs Handy, Zahnseide, alles, was man so auf der Reise vergessen kann. Das gibt's da im Automaten, kannst du dir wie aus so einem Snackautomaten dann rausziehen. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend und vor allen Dingen sehr, sehr clever. Weil letztlich, das sind halt die Artikel, nach denen an der Rezeption wahrscheinlich am häufigsten gefragt wird. Und rund um das Hotel, na gut, es gab da einen Supermarkt, der war so ungefähr eine Viertelstunde entfernt zu Fuß. Ach Quatsch, naja, 10 Minuten. Aber wahrscheinlich wollten sie dann den Leuten halt diesen Service bieten, dass man das eben direkt in der Lobby kaufen kann. Das fand ich ganz cool. Und einen anderen Automaten haben wir dann später in Wittenberg stehen sehen, nämlich einen Segensroboter.
Segensroboter.
Genau, richtig. In Wittenberg waren wir zum Reformationssommer, da war also noch Reste von der vom Kirchentag aufgebaut und eben ganz viel so zum Reformationsjubiläum, weil meine Frau ja Pastorin ist, hat sie dann eben auch Interesse dran gehabt, da mal vorbeizugucken. Und von der Hessischen Landeskirche, es gibt da zwei Landes, also von einer der beiden hessischen Landeskirchen gibt es eben diesen Segensroboter. Das ist eine Maschine mit einem Bildschirm als mit so einem Gesicht drauf und zwei Armen. Und dann kann man sich halt da vorstellen und dann sagt er, hallo, von wem möchten Sie denn gerne gesegnet werden? Von einem Mann oder von einer Frau? Und dann kannst du noch auswählen, auf welche Sprache. Deutsch, Englisch, Französisch und Hessisch. Und dann kannst du halt das alles so aussuchen und dann wählt der per Zufall so ein Bibelvers aus, also keinen richtigen Segen im eigentlichen Sinn, sondern einfach nur ein Bibelvers und dann rattert's und rumpelt's und die Arme gehen so ein bisschen hoch und die Handflächen fangen an zu leuchten und dann spricht er halt diesen Segen in der von dir ausgewählten Stimme und in der von dir ausgewählten Sprache. Und vor uns war jemand, der sich auf Hessisch segnen ließ und dann sagt der Roboter am Schluss, so, und jetzt mach dich fort im Namen des Herrn. Das fand ich sehr großartig.
Sehr schön. Aber jetzt musst du mir eins nochmal erklären. Die Hände, waren die auf dem Bildschirm zu sehen oder waren das wirklich Roboterarme, die sich bewegen konnten?
Das waren richtig bewegliche Roboterarme.
Ui, cool. Okay.
Genau, wir haben auch ein Foto von dem Biest in der Dropbox, also in unseren Shownotes nachher, wie er einfach nur so in Bereitschaft, in Standby ist. Ich wollte eigentlich auch gerne und mich dann mit dem Ding fotografieren lassen, aber dann haben sie zugemacht, weil nämlich an der Kirche direkt gegenüber, also die haben da so eine Kapelle aufgebaut und da sollte dann so eine kleine Andacht stattfinden und da wollen sie dann immer, dass da nicht so viel Betrieb ist und dann haben wir aber gesagt, dann so lange wollen wir jetzt nicht warten.
Mhm. Okay. Als du gesagt hast, er sucht einen Segensspruch aus, das hat dann so bei mir das Kopfkino ausgelöst, dass das so ähnlich ist wie diese Glückskekse, oder?
So ein bisschen.
Du weißt jetzt eigentlich nicht, was da rauskommt.
Genau, das ist so ein bisschen ein 120 Kilo schwerer Glückskeks. Aus dem, ich weiß nicht, wie schwer der wirklich ist, aber ja, das ist eine ziemlich interessante Konstruktion.
Und was hat deine Frau dann da dazu gesagt? Hat sie sich darüber amüsiert oder hat sie gesagt, Mensch, das ist eine tolle Idee, um irgendwas damit zu bewirken? Oder wie habt ihr das auseinandergenommen, dieses Erlebnis?
Na, also das Ding ist ja, das stand auch schon mal auf der Documenta in Kassel, also ist halt eigentlich ein Kunstobjekt und das ist, glaube ich, auch dafür entworfen worden, dass es eben so ein bisschen zum Nachdenken und zum drüber unterhalten anregen soll. Also dass da so ein bisschen auch ganz bewusst auf eine Diskussion hingearbeitet werden soll, nämlich die Frage, kann man sich überhaupt von einem Roboter segnen lassen? Also kann eine Maschine das Gleiche, also wenn man jetzt mal auf die theologische Sicht guckt, also bei der evangelischen Theologie ist es halt so, dass die Pastoren eben nicht selber segnen, sondern sie sprechen sozusagen den Segen zu. Und das kann man eben auch nur für einen Menschen tun. Also du kannst halt nicht dich hinstellen, kannst sagen, ich segne jetzt ein Feuerwehrauto oder ich segne irgendwie einen Hund oder ein Haus oder ein irgend sowas, sondern man kann dann halt Leute gucken, segnen, die aus dem Feuerwehrauto rausgucken oder irgend sowas. Mhm. Das ist alles so ein bisschen diffizil. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist bei den Katholiken ein bisschen anders.
Ich glaube auch, weil ich kenne eigentlich Feuerwehrsegnungen schon. Also wenn ein neues Fahrzeug eingeweiht wird, dann wird auch dieses Fahrzeug gesegnet und nicht der, der es fährt. So habe ich
das im Kopf. Das ist nämlich, genau, das ist eben bei den Evangelischen ist das ein bisschen anders. Und dementsprechend sagen eigentlich auch, sagt das theologische Verständnis von beiden Konfessionen, dass ein Roboter, eine Maschine das eben nicht kann. Aber das macht er ja auch gar nicht, sondern er liest halt einen Bibelvers vor. Das ist technisch gesehen kein Segen im eigentlichen Sinn.
Aber warum heißt es dann Segensroboter? Warum heißt das nicht Andacht? Nee, Andacht ist auch falsch. Warum hat
ich glaube, es geht halt einfach nur darum, dass es halt, ne, wir nennen es erstmal so, damit dann eben eine Diskussion, eine Debatte entsteht und tatsächlich machen wir uns aber nicht die Finger schmutzig, dass wir das Ding wirklich segnen lassen. Vielleicht, also das ist, glaube ich, so der Gedanke, der dahinter steckt, ohne dass ich das jetzt verifiziert hätte.
Aber es hat auf jeden Fall mal für Diskussionen hier gesorgt.
Ja. Ja, und auch auf der Documenta, es gab da mehrere Zeitungsartikel, ob man das überhaupt darf oder also ob das statthaft ist sozusagen.
Ja, das Segnen an sich denke ich mal nicht, aber diesen Roboter da hinstellen und das Ganze mal zum Thema zu machen, finde ich sehr spannend und interessant. Also
ja, auf jeden Fall.
Und wirklich zur Diskussionsgrundlage einfach geeignet, weil was ist ein Segen und wie kann man damit umgehen? Und ja, das finde ich ganz gut. Oder wann war ich mal das letzte Mal in der Kirche und solche Gedanken vielleicht.
Genau, richtig. Ich glaube, darum geht es auch im Wesentlichen.
Schön. Dann bin ich gespannt auf das Foto und das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes einstellen.
Genau. Das wird super.
Jo, dann erstmal herzlichen Dank an euch alle da draußen, die so fleißig uns Fotos geschickt haben und Kommentare und alles Mögliche. Es war wirklich sensationell. Ich habe sie wirklich stundenlang sortieren müssen, weil sie von allen Seiten kamen, aber es hat richtig Spaß gemacht. Ganz tolle Anregungen. Ja,
ganz großartig, sehr, sehr schön. Wir haben, also ich habe das auch immer so bei den Sachen, die so über Twitter bei uns ankamen, was ich dann auch mitkriege, da habe ich mich einfach wahnsinnig gefreut, weil es halt einfach eine Menge Leute gibt, die an uns gedacht haben während ihrer freien Zeit, wo sie uns nicht im Ohr hatten. Ne?
Mhm, genau. Es war ja auch schon lange. Es war ja wirklich 2 Monate jetzt, wo wir uns die Auszeit gegönnt haben. Und ja, alle anderen haben ihre Sommerpause auch schon beendet. Nur wir noch nicht. Bei uns hat es sich ja doch noch ein bisschen hingezogen. Aber jetzt sind wir wieder da. Und wir haben wieder Themen mitgebracht.
Und zwar reichlich. Ich möchte 2 Sachen ganz, ganz kurz erwähnen, weil ich die sind schon eine ganze Weile her, aber ich fand es einfach sehr toll. Und zwar Ende Juli ist das passiert, als es eben Zeugnisse gab in Schleswig-Holstein. So toll ist das eigentlich nicht. Da ist ein Junge, weil er Angst hatte, mit einer schlechten Note nach Hause zu kommen, in Schleswig in einen Zug gestiegen und ist erst in Basel gewissermaßen aufgegriffen worden. Also erst kurz vor Basel hat ein Schaffner gesagt, Mensch, irgendwie stimmt hier was nicht mit dem Bengel. Ich frage da mal genauer nach. Und dann haben sie ihn also... hat er das also erzählt und sie haben ihn dann in Basel aus dem Zug genommen, in Obhut genommen, ich weiß nicht, Bahnhofsmission oder Bundespolizei und haben die Eltern verständigt, die sich natürlich dann auch schon so ein bisschen Sorgen gemacht hatten und ist also der Vater nach Basel gefahren und hat seinen Sohn abgeholt. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist eigentlich die schlechte Note, weswegen er losgefahren ist, war 1,3 im Zeugnis. Und das mochte er nicht seinen Eltern gestehen, dass er so schlecht war in der Schule, dass er lieber abgehauen ist.
Oje, oje.
Ganz schön heftig.
Steht auch drin, wie alt der Junge ist?
Warte mal, das stand da, ich glaube, das ist irgendwie 11 oder 12, glaube ich, weiß ich nicht.
Und B, hat er sich diesen Druck gemacht mit der schlechten Note oder kam dieser Druck von den Eltern?
Auch das ist nicht ganz klar. Also genau 10 Jahre ist er alt und das steht hier nicht, ob er von welcher Seite der Druck kam.
Ach Gott, aber egal wie, es ist ziemlich traurig, dass er sich diesem Druck aussetzen muss und dass er darunter leidet. Also das ist ja schon heftig, 10 Jahre und dann wegen einer 3.
950 Kilometer gefahren.
Mhm.
Und dann natürlich mit dem Vater zurück, 10 Stunden lang.
Mhm. Ja, also. Ja, hatte er ein bestimmtes Ziel, die Oma oder irgend sowas? Oder ist er einfach nur ab in den Zug und dann Hauptsache weg, er traut sich nicht mehr heim?
Ich glaube, er wollte einfach nur weg.
Einfach weg.
Mhm. Und hat gar nicht, also auch das steht hier nicht ganz genau. Es steht hier auch nicht, also es konnte auch niemand sagen, wie der Junge die Tour ganz genau geschafft hat und ob er eine Fahrkarte dabei hatte, das konnte die Polizei jetzt nicht beantworten, auf Nachfrage der DPA. Ja, aber er war 10 Stunden unterwegs. Mhm. Von Schleswig nach Basel. Ganz schön heftig. Ja. Naja, das, also die eine Geschichte, die andere ist dann tatsächlich ein bisschen amüsanter. Lübeck hatte nämlich auch im Ende Juli, Anfang August mal für ein paar Stunden keinen Strom und keiner wusste so richtig, woher und weshalb jetzt dieser Stromausfall da zustande kam. Stellt sich raus, der Zirkus Roncalli war in der Stadt und die haben einen Zelthaken in den Boden gerammt und dabei wohl eine wichtige Stromleitung erwischt. Und das ging dann... relativ schnell ging das Licht aus und ging dann eine ganze Zeit nicht mehr an. Solange bis sie halt, also man kann da natürlich dann den Strom drumherum leiten, die Leitung irgendwie, was weiß ich, totschalten und dann geht es schon wieder, aber man muss halt erstmal die Schadensstelle lokalisieren. Es ist nicht überliefert, ob bei dem Reinrammen dieses Pfahls jemand verletzt wurde oder dergleichen.
Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, eine halbe Stadt und ja, genau. Ohne Strom. Okay. Naja, kann passieren, gell? Also
es ist offenbar so, dass es zwar dann Leitungspläne von der Stadt gibt, wo sie also dann einzeichnen, hier läuft eine Stromleitung lang, da bitte nicht, aber laut einem Zirkusmitarbeiter ist es wohl so, dass diese Pläne ziemlich ungenau waren und sie haben an der Stelle eingeschlagen, wo sie vermeintlich nichts treffen würden und dann war da eben doch ein Kabel. Und jetzt lese ich hier gerade, dass der Stromausfall schon nach 20 Minuten wieder behoben war.
Ach ja, das geht ja, okay, das ist der Schaden nicht so hoch. Aber der Schaden an der Leitung, der muss ja eigentlich auch irgendwie repariert werden. Und da ist dann die Frage, wer kommt dafür auf, wer zahlt dafür, gibt es da eine Versicherung?
Ich nehme an, dass das einfach eine Betriebshaftpflichtversicherung dann abdecken wird.
Oder fangen die Versicherungen jetzt wieder gegenseitig an, sich die Schuld in die Schuhe zu schieben und zu sagen,
ach so, ja, das kann es haben, ja, genau. Ja, der Plan war nicht gut genug und dann... Naja, irgendwie.
Aber der Aufbau konnte ungestört weitergehen und die Veranstaltung konnte dann auch stattfinden.
Genau, 14.30 Uhr waren sie da mit dem Aufbau zugange und um 20 Uhr haben sie planmäßig Premiere.
Ja, dann. Okay.
Ach nee, Moment, stimmt gar nicht. Das war, genau, veröffentlicht am 24. Juli, da weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, was das für ein Wochentag war und am darauf folgenden Freitag sollte die Premiere sein. Mhm. Also, ja, so ein Zirkuszelt baut man ja auch nicht in ein paar Stunden auf.
Ja, genau, ja. Dann gibt es noch andere kuriose Sachen, wenn ich das richtig sehe bei dir. Du hast einen gesuchten Straftäter, der die Flucht ergriffen hat. Wo wollte der gute Mann denn eigentlich hin?
Das ist auch eine fantastische Geschichte. Und zwar in Flensburg ist ein junger Mann der Polizei aufgefallen, ein 24-Jähriger. Den haben sie kontrolliert und haben festgestellt, der wird mit 3 Haftbefehlen gesucht und sollte insgesamt Geldstrafen von 1.600 Euro bezahlen oder mehr als 100 Tage in Haft gehen. Und während dieser Kontrolle, während sie also gerade dabei waren, sich noch zu freuen, dass sie den jetzt so per Zufall erwischt haben, hat der Typ die Flucht ergriffen und ist in ein Auto reingesprungen, hat gesagt, los, los, fahr, gib Gas, die Polizei ist hinter mir her. Und dann hat er aber Pech gehabt, er ist nämlich in das Auto an der Zivilstreife gefahren. Und das ist natürlich jetzt das einzige Auto, in das man in dem Moment nicht einsteigen will.
Ach nein, echt jetzt? Ja. Da saßen dann Polizisten in dem Auto und die haben dann natürlich gesagt, ja. Nee, wir beide fahren noch nicht wohin oder was.
Ja, oder halt direkt in die Justizvollzugsanstalt. So. Also sie haben ihn verhaftet und haben ihn direkt in den Knast gefahren.
Ach nein, was für ein Zufall.
Aber ich stelle mir halt vor, dass die sich auch ganz furchtbar, also zumindest irritiert angeguckt haben. Und mich würde auch interessieren, was der Typ danach gesagt hat.
Ja, aber der muss doch auch bewaffnet gewesen sein, weil sonst sagt man doch nicht, fahr los oder, also ich würde da auch nicht losfahren, wenn der bei mir einsteigen würde, dann würde ich doch nicht losfahren. Fahr los, die ja, Polizei gut, ist hinter mir her. Nicht.
Vielleicht hat er einfach darauf gehofft, dass er einen Menschenfreund trifft, der dann erstmal so überrumpelt ist, dass er erstmal Gas gibt. Keine Ahnung. Also, weiß auch nicht.
Also da hat es noch mehr gefehlt, also das war...
Ja, an ganz vielen Stellen hat es da gefehlt, ja. Aber wie großartig.
Ja, sensationell. Ich stelle mir das gerade so vor. Da steigt plötzlich, ja, erstmal würde ich natürlich Schreck kriegen. Klar, da steigt einer ein und sagt dann, fahr los, fahr los, fahr los. Dann würde ich erstmal, ja, hektisch werden und würde vielleicht sogar schon Angst kriegen. Und dann sagt er auch noch, fahr los, hinter mir ist die Polizei. Ja, da fährt doch schon mal keiner los. Und dann aus umgekehrter Sicht, er steigt ein und sagt, fahr los. Und dann sagen die plötzlich, ja, ja, wir können gleich in die Vollzugsanstalt. Weil wir
Polizei ist schon hier, herzlich willkommen.
Herrlich. Könnte man ja wirklich ein Sketch mit Didi Hallervorden drehen.
Ja, das, ich glaube, das ist aber halt genau das Ding, weißt du, wenn du als Comedy-Autor sowas ablieferst, dann sagen alle, ja komm, leg dich mal gehackt. Also selbst in diesen Polizei-Scripted Reality-Geschichten auf Kabel 1 und auf RTL 2 würde sowas nicht durchgehen, weil es zu surreal ist.
Ja. Sehr geil. Herrlich. Wo war das in Flensburg? Oha.
Das war in Flensburg, okay. Ganz genau. Und dann habe ich noch eine Geschichte gefunden aus Augsburg.
Oh.
Sehr großartig. Da haben Ermittler in 25 Metern Höhe im Haunstädter Wald in Augsburg hunderte Marihuana-Pflanzen gefunden. Da hat jemand in Baumwipfeln, und es gibt da auch ein Foto zu bei diesem Zeitungsartikel, da hängen ganz viele, ja wie so Blumentöpfe, in einem Baumwipfel und daraus wuchern Marihuana-Pflanzen. Mhm. Da fand sich jemand ganz besonders clever.
Mhm. Ja, jetzt erklär mir das aber mal. Wir haben bei diesem Bild, wir haben auf der Arbeit diesen Bericht gesehen und haben uns das angeschaut mit den Lehrlingen zusammen. Die haben sich köstlich amüsiert und haben jetzt echt überlegt, was das bringt, was das, ja, wenn die am Baum hängen in so und so viel Meter Höhe, der fällt doch auf, wenn der mit seinem Kletterzeug da in den Wald marschiert und irgendeinen Baum hochkrabbelt, dann fällt doch das vermutlich mehr auf, als wenn du irgendwo ganz weit tief im Wald eine Plantage anbaust. Und einfach.
Ja, aber das ist ja genau das. Das passiert ja auch. Also du eben. Findest ja auch, also das passiert ja auch beispielsweise in Maisfeldern oder sowas, dass jemand in ein Maisfeld reingeht, weil die Pflanzen werden ja über 2 Meter hoch und dann rodet er sich da ein kleines Stück weg und pflanzt da Marihuana-Pflanzen und bevor der Mais weggehäckselt wird, geht er halt wieder rein und holt die Dinger wieder raus. Oder auf dem Mittelstreifen von der Autobahn habe ich auch schon gesehen, dass da irgendwelche Pflanzen dann standen. Oder halt tatsächlich, das kommt auch relativ regelmäßig vor, dass im Wald irgendwo eine Plantage ist. Genau. Da hast du natürlich mutmaßlich das Problem, dass wenn du es am Waldboden machst, dass die Pflanzen dann nicht genug Licht bekommen. Mm. Denn das ist ja immer, weißt du, wenn in Häusern Marihuana-Plantagen ausgehoben werden, dann ist ja immer so, dass die Fenster da abgeklebt sind und dann ist da eine Beleuchtungsanlage drin, so ein Pflanzenlicht. Also ich glaube, dass es mit dem Lichteinfall zu tun hat und dass man halt im Wald vielleicht doch nicht so stark nach oben guckt. Und ja, meine Güte, dann klettert da halt mal jemand auf den Baum. Dreistigkeit siegt. Weißt du, wenn du einen Blaumann anhast, dann kannst du überall reinmarschieren und irgendwas raustragen. Und gehst halt rein, sagst, moin, ich hole die Kaffeemaschine und dann gehst du rüber, klemmst sie ab, trägst sie unterm Arm raus und sagst dann im Rausgehen, der Kollege bringt dann nächste Woche die neue oder so, keine Ahnung. Mhm. Und da fragt da keiner nach.
Mhm. Und der marschiert
dann. Gibt zum Beispiel einen fantastischen Film. So fantastisch ist er nicht, der ist eigentlich puhlangweilig. Ich habe den mal im Kino gesehen, bin eingeschlafen. Aber Leute, die in München wohnen, finden den fantastisch. Es gibt in München irgendwie so einen Fluss, wo unter einer Brücke oder im Bereich einer Straßenbrücke sich so eine stehende Welle bildet, dass man da sehr gut surfen kann. Genau, und da gibt es eben eine ganze Menge Leute, die da surfen. Und einer von denen hat dann gesagt, ja, das ist alles, die Welle ist noch nicht gut genug und hat dann irgendwie sein Auto auf der Brücke abgestellt mit Warnblinkanlage, hat da Warnhütchen aufgestellt, das wird alles in dem Film erzählt, wie er dann mit Blaumann da irgendwie einen Teil von dem Fluss irgendwie so abgesperrt hat, dass er da irgendein Betonteil oder Metallteil am Grund des Flusses befestigen konnte, damit diese Welle noch ein bisschen größer wird. Und das war halt völlig in Ordnung, weil er halt da, das alle haben gedacht, der ist da im städtischen Auftrag unterwegs. Mhm. Und das war aber halt einer von den Burschen da.
Mhm. Ja gut, das kennen wir auch aus dem Geocaching-Bereich. Wir machen ja Geocaching. Und da sind die auffälligsten Caches sind eigentlich am harmlosesten. Also wenn du dich rumschleichst und so komisch nach einer Seite guckst und nach der anderen Seite und dann fällst du am ehesten auf, als wenn du eine gelbe Warnweste aufziehst, einen Hut, einen Bauhelm aufziehst und dann losmarschierst und dich an dem Cache zu schaffen machst, dann fällst du weniger auf. Dann ist das ein ganz normaler...
Stellt keiner Fragen.
Nö, das ist ganz normal dann, ja.
Ja, das ist der Trick.
Ja, und dann ist der dann in den Wald marschiert mit seiner Kletterausrüstung und ist da den Baum hoch und hat seine Pflanzen da geerntet.
Genau.
Die da wunderbar.
Offenbar war es so, dass da ein Spaziergänger die Dinger, die Blumentöpfe schon entdeckt hatte im Juli, und hat dann die Polizei verständigt. Und die haben dann insgesamt 300 Töpfe mit Cannabispflanzen gefunden. An der Stelle, wo er gesagt hat, waren es 35, und eine weitere Suche in dem Wald ergab dann noch weitere, sodass sie dann insgesamt auf knapp 300 Töpfe mit Cannabispflanzen gekommen sind.
Ja, und haben sie den dann erwischt oder haben sie jetzt nur diese Pflanzen hops genommen?
Letzter Satz in dem Artikel: Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nun nach den unbekannten Gärtnern.
Also sie haben,
ich habe es nicht weiter verfolgt, ob sie die bekommen haben.
Okay, also sie haben jetzt nicht da sich hingesetzt und gewartet, bis da jemand kommt, oder haben irgendwas mit einem Peilsender versehen, damit er damit seine Dinger abhaut oder so. Naja, da weiß man nicht.
Wie clever das gewesen wäre, da so eine Wildkamera zu installieren irgendwo.
Zum Beispiel sowas, richtig.
Weißt du, die gibt es ja bei Aldi für 50, 60 Euro, und dann hängst du die irgendwo gegenüber in den Baum und dann in der Hoffnung, dass du den da erwischt.
Genau, kommt der vorbei und marschiert da genau rein.
Aber dann hast du halt ein Foto von ihm, wie er seine Marihuana-Pflanzen abtransportiert, und hast ihn aber immer noch nicht erwischt.
Mhm. Dann müsste es eine Live-Übertragung zu irgendeinem Smartphone geben, damit du da merkst, jetzt ist er da. Jetzt können wir hin und ihn holen.
Google Home
oder
Alexa, sag Bescheid, wenn sich da was bewegt.
Stimmt, Google ist dein Freund. Ja, das wäre ja was. Ja, richtig. Wir würden den schon schnappen.
Ja, wir hätten die besten Ideen von allen. Genau. Und dann plärrt mitten im Wald irgendwo Alexa los, weil sie irgendwas erzählen will. Ich habe Feuerzeuge auf deine Einkaufsliste gesetzt.
Stimmt, die soll sich auch manchmal selbstständig machen. Hast du auch so ein Ding stehen, so eine Dame bei dir, von wem auch immer?
Nee, habe ich nicht, weil ich, also es ist ja klar, wenn du das Ding mit einem Sprachkommando aktivieren kannst, dass es dann halt nicht nur in dem Moment aufzeichnet, wenn du das Kommando dazu gibst, sondern es muss ja vorher schon zuhören. Mhm. Und das ist mir irgendwie ein bisschen schwierig, obwohl, also ich hätte durchaus einen Anwendungsfall dafür, und würde es dann wahrscheinlich irgendwie. Also weil wir werden nächstes Jahr umziehen in ein neues Haus, und da haben wir uns also vorgenommen, es wird dann im Wohnzimmer keinen Fernseher mehr geben, sondern wir wollen dann ein dediziertes Fernsehzimmer haben. Und da könnte man natürlich dann, es gibt ja solche Lampen, die über so einen Assistenten gesteuert dann eine bestimmte Lichtsituation erfüllen könnten. Und dann könnte ich mir also vorstellen, dass ich mit einer mit so einem Assistenten dann sagen würde, hier, mach im Fernsehzimmer bitte das Licht an. Damit man dann eben, wenn man reinkommt, das muss ja dann sowieso immer dunkel sein, weil das ja halt das Fernsehzimmer ist, da braucht man ja kein Licht im eigentlichen Sinn, dass man dann halt so ein bisschen gedimmtes Licht hat, um sich zumindest da zurechtzufinden. Sowas, das könnte ich mir vorstellen. Aber dann müsste ich in allen anderen Momenten das Ding auch wieder ausschalten. Weil da hätte ich ja keinen Bock drauf, dass es dann den ganzen Tag zuhört, selbst wenn es dann nur in dem Zimmer sitzt.
Warum nur in diesem einen Zimmer? Weil solche Sachen kannst du ja auch in jedem anderen Zimmer auch installieren.
Ja, aber das Ding ist ja, dass diese Lampen, die hängen dann irgendwie wieder im WLAN, und dann ist es irgendwie, ach, das ist mir alles irgendwie nix. Also es wäre halt, du kannst halt in dem Zimmer, also du kannst mit diesen Lampen, das habe ich jetzt irgendwie beim Kastenfisch neulich gehört, dann kannst du halt irgendwie bestimmte Lichtstimmungen programmieren, dass es dann irgendwas, weiß ich, irgendwie so und so viel gedimmt ist, oder die eine Lampe ist heller als die andere, oder die hat eine andere Farbe als die und so ein Kram. Und so, das wäre halt dann, darüber wird es dann spannend werden. Aber ach, ich weiß es eigentlich, das ist so eine Spinnerei gewesen, die mir in den Kopf kam, als ich den Kastenfisch darüber reden hörte.
Und in deinem Handy hast du diese Sprachfunktion ausgeschaltet? Also,
nee, habe ich nicht.
Na, siehste. Du bist aber so konsequent.
Konsequent, ja, bin ich da ja, doch.
Super.
Aber das Ding geht auch nur an, und so rette ich mich dann immer, wenn das Display entsperrt ist. Erst dann kann ich überhaupt das Kommando geben, und ich stelle mir dann vor, dass es auch nur dann zuhört, aber wahrscheinlich stimmt das nicht.
Glaube ich auch nicht. Und das könntest du ja dann eventuell bei der, wie heißt der nochmal, Alexa auch machen, oder? Oder nee, die ist immer auf Standby, da kannst du nicht irgendwie
sagen. Die ist immer auf Standby, also entweder machst du den Netzschalter aus oder gar nichts.
Okay.
Und natürlich würde das Ding auch nicht darauf reagieren, wenn ich Alexa sage, sondern ich würde natürlich das irgendwie so hinkriegen, dass es anspringt, wenn ich sage Computer. So wie auf der Enterprise. Gehst in den Raum, sagst Computer, Licht an. Bam, zack. Wie geil ist das? So, also viel, viel nerdiger kann es doch gar nicht werden. Allein deswegen, das wäre so der einzige Grund, weswegen ich es eigentlich haben möchte. Weil mit dem Licht, das kriege ich auch so hin. Aber das ist geil.
Ach, das ist unsere Zukunft. Irgendwie gruselt's mich da schon ein bisschen davor, muss ich sagen.
Ja, also man muss da nicht bei allem mitmachen. Also eigentlich will ich das auch gar nicht zu Hause haben, weil ich das irgendwie merkwürdig finde. Mhm. Zumal es gibt ja dann auch, also es gab doch, wie war das denn, irgend so eine South Park-Episode? Genau, so ein South Park, da liegt dann Cartman im Bett und erzählt irgendwie, unterhält sich mit Alexa und lässt dann ständig irgendwelche Sachen auf die Einkaufsliste setzen. Und wenn du halt da so eine Alexa neben deinem Fernseher stehen hast, dann hat die halt schön mitprotokolliert und hat da halt drauf reagiert. Und zwar, also inzwischen hat Amazon dann jetzt die Stimme von Cartman gesperrt. Also es funktioniert jetzt nicht mehr. Aber es gab dann noch so einen anderen Vorfall, dass irgendein, weiß ich, ein Radiomoderator oder auch ein Fernsehtyp, der hat dann auch irgendwelchen albernen Kram über Alexa bestellt. Oder es gab eine Burger King-Werbung, irgend so ein Unsinn. Und das haben sie dann auch gecancelt von Amazon her.
Sag mal, gibt es da nicht so ein Video, wo sich die, oh, was war denn das?
Ja, wo sich Siri und Alexa unterhalten.
Ja, wo die sich gegenseitig, die Frau wollte, glaube ich, die Siri haben und er hatte, glaube ich, die Alexa und dann hat der eine dem anderen Befehl gegeben und dann haben die sich gegenseitig und gesagt, nee, das geht so nicht. Ich weiß es nicht, Hammer. Wie war denn das?
Es war irgend so eine, so eine Geschichte, die eine sagt, hat das Kommando gegeben, Alexa, setz Siri erinnern auf den Kalender oder irgend sowas. Und dann, also mit dieser Formulierung von dem Kalendereintrag, wurde dann der jeweils andere wieder getriggert. So in der Art.
So? Ich dachte dann zum Schluss, die Frau und der Mann gar nichts mehr tun, ohne die Erlaubnis von Siri und Alexa, weil die dann die Anweisung zum Schluss gegeben haben. Fix.
Vielleicht sprechen wir auch über unterschiedliche Videos.
Ich glaube jetzt auch, ja. Ich suche nochmal. Und falls ich es finde, ich stelle es in die Shownotes.
Genau, richtig. Das machen wir so. Junge, Junge, wie kamen wir denn da jetzt
drauf? Ich habe keine Ahnung. Wo waren wir denn? Wir waren doch bei Cannabis. Nee, wo waren wir denn? Waren wir noch
bei Cannabis? Doch, wir waren bei den Cannabispflanzen.
Immer noch. Genau, ach, die Überwachung, die wir übernehmen wollen. Und
richtig. Um den Täter, und so kamen wir dann drauf, genau, dass wir Überwachung ja auch gut automatisieren können. Ach, das läuft doch bei uns.
Ja, es gehört verboten.
Stichwort Überwachung. Ja. Es gibt auch eine Lebensmittelüberwachung.
Genau.
Bam, bam, bam.
Oh, sensationell. Und die
Hammer, oder?
Ja, sensationell. Und die Lebensmittelkontrolleure in den USA haben jetzt festgestellt, dass eine Bäckerei, die Müsli herstellt, in ihrer Zutat nicht nur die Nüsse angibt und die Getreidesorten und Zucker und so weiter, sondern auch die Zutat Liebe mit auf die Verpackung schreibt. Und das hat dann eine Abmahnung gegeben, denn Liebe sei kein gängiger oder üblicher Name für eine Zutat. Das finde ich ziemlich albern, oder?
Ja, ist es auch.
Aber?
Also das ist ja schon, also es ist eine sehr behördliche Argumentationsweise, aber halt, ich glaube, dass es gibt halt ziemlich genaue Richtlinien darüber, was in so einem Zutatenfeld auf der Packung stehen darf und was nicht.
Ja, aber weiß da nicht jeder eigentlich, dass Liebe nicht, keine Zutat sein kann, dass das ja nicht drin sein kann, dass man da auch keine Allergie drauf hat oder sowas? Also normalerweise, ja, jeder normale
Mensch. Wir reden über das Land, das Vorsicht heiß auf Kaffeebecher schreiben muss.
Ja, und während der Fahrt nicht nach hinten gehen im Wohnmobil, das ist mir schon klar.
Richtig, genau.
Aber etwas Ähnliches haben wir dann auch noch gefunden, das wurde uns auch zugespielt über Twitter, weil ich nämlich noch geschrieben hatte, also so ein Kram gibt es auch nur in Amerika, Gott sei Dank ist das in Deutschland noch nicht so. Da habe ich dann einen Link bekommen zu einem Bericht, wo das Ganze in Deutschland stattgefunden hat, nämlich in Berlin.
Natürlich.
Da ist nämlich auf eine Biersorte draufgeschrieben worden, auch die Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und sonst gar nichts. Nicht einmal Liebe darf da draufstehen, denn das war nämlich auch noch was. Liebe soll da drin sein. Und da wurde dann auch, und zwar von diese kleine Berliner Brauerei, hat sich dann beschwert. Und da hieß es, von welchem Bezirksamt war das? Pankow. Bezirksamt Pankow hat dann gesagt, nach dem Umfang unserer Untersuchung war die vorliegende Probe Bier von handelsüblicher Beschaffenheit. Die Kennzeichnung wies jedoch Mängel auf und das Wort Liebe sei eben keine Zutat im lebensrechtlichen Sinne. Im lebensrechtlichen Sinne.
Lebensmittelrechtlich wahrscheinlich.
Steht hier lebensrechtlichen Sinne.
Ja, wie auch immer. Aber das ist ja trotzdem, das ändert ja nichts daran, wie dämlich das ist.
Ja, und die Brauerei hat dann auch widersprochen und eine Geschmacksprobe angeboten und hat dann gesagt, also das Resultat, Liebe kann man auch schmecken. Ja, also nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland gibt es sowas. Aber zurück zu dem Müsli. Ich bestelle auch immer ein Müsli, auch in Deutschland. Und da steht das auch drauf, dass es Liebe
direkt
enthält.
Direkt abmahnen.
Ich habe es mal auf Twitter angeschrieben, aber sie haben nicht reagiert.
Genau. Guten Tag, ich bin der Müsli-Grinch. Ich finde, Liebe ist keine Zutat.
Ja,
ist genau. Müsli-Liebe.
Eieiei, wie weit führt das noch, oder? Also wenn das jetzt bei uns unfassbar. Auch schon so ist, wie bescheuert ist das?
Unfassbar.
Also wenn man sowas dann auch schon abmahnen kann und das vielleicht sogar ja dadurch finanzieller Schaden entsteht oder jetzt musst du dir mal vorstellen, die ganze Verpackung ist ja schon gedruckt und die ganzen Etiketten sind gedruckt und jetzt kommt da einer und zeigt sie an und das Ganze muss dann abgestellt werden. Das ist doch, also wie bescheuert ist das?
Ja, ist halt also völlig spaßbefreit. Ne? Ja. Also man könnte das halt auch einfach laufen lassen, könnte sagen, ach, das ist eine witzige Idee. Ja. Aber nö.
Ich muss ehrlich sagen, gerade bei dem Müsli, wenn ich das da durchlese auf der Verpackung, das ist dann auch noch ein sehr schön designt, hat ein schönes Layout und alles. Und dann sind halt die Zutaten da so abgebildet, eine Haselnuss und dieses Korn und jenes Korn und zum Schluss halt ein Herzchen und da steht dann drunter Liebe. Ich finde das schön. Das ist jetzt auch nicht irgendwie wettbewerbsverzerrend oder sonst irgendwas. Ich finde das einfach nett und schön gemacht. Und
denkst du vielleicht?
Oh, habe ich.
Der Mitbewerber sieht es wahrscheinlich anders.
Habe ich da gerade was ins Rollen gebracht?
Genau. Lecker, 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 aber mit Liebe haben wir nichts.
Ja, ja. Ich hoffe.
Weichkerle, Liebe haben wir nicht.
Ich hoffe, dass jetzt keiner von denen unseren Podcast hört. Wir haben da gerade einen Tropfen in das Fass.
Ins Fass, ja. Zum Überlaufen.
Genau. Genau.
Lass uns schnell weitermachen mit dem nächsten Thema. Metallteile im Maisfeld hast du aufgeschrieben. Was ist da los?
Das ist nicht lustig. Die Maisernte, die dauert ja noch ein paar Wochen an und da jetzt hat irgendein Unbekannter in verschiedenen Maisfeldern Metallteile an den Maiskolben und an diesen Maisstangen befestigt. Und das ist natürlich extrem gefährlich, weil die Maispflanzen natürlich mit einem Häcksler geerntet werden. Und wenn diese Metallteile in den Häcksler kommen, dann kann nicht nur die Maschine, die ja sehr teuer ist, beschädigt werden, sondern dadurch kann das Ganze natürlich auch brechen und kaputt gehen. Und wenn mehr Menschen in der Gegend sind oder auch der die Maschine betätigt und fährt, kann dadurch zu Tode kommen, verletzt werden. Und jetzt ist eben die Polizei, hat da die Untersuchungen eingeleitet und das Ganze findet im Landkreis Donau-Ries schon statt. Im Raum Augsburg gab es schon solche Vorfälle und auch in den Landkreisen Ostallgäu und Günzburg. Und deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden, weil das Ostallgäu, sind wir ja hier unten gleich nebendran. Und ja, das Ganze ist natürlich nicht mehr lustig. Der Schaden, der beträgt sich zwar jetzt im Moment gerade mal bei 3.500 Euro, das ist noch im Rahmen, aber stell dir mal vor, so ein Ding bricht wirklich durch die Maschinenkanzel und trifft dort den Fahrer dieser Maschine, dann ist das nicht mehr lustig, dann ist das kein Kavaliersdelikt mehr. Und die Polizei...
Dann doch lieber Müsli-Firmen verklagen. Ja. Wenn man ein Idiot ist.
Ja, die Polizei ermittelt jetzt natürlich mit Hochdruck, aber das Motiv des Täters ist auch noch unbekannt. Sie können sich nicht vorstellen, was den treibt. Es könnte ein Biogasgegner vielleicht sein oder einfach auch ein Tier- oder Umweltschützer. Oder auch einfach nur ein neidischer Nachbar, der demjenigen das neidet. Aber dafür ist das Feld eigentlich, finde ich, zu groß. Denn Donau-Ries liegt ja doch schon ein bisschen weiter weg. Und auch Raum Augsburg ist wieder in die andere Richtung. Also da muss wirklich einer dabei sein, der das Große und Ganze im Blick hat und das jetzt stören möchte.
Ja, es gibt ja genug Leute, die gegen diese Monokulturen sind, ne? Das also, das haben wir in Schleswig-Holstein, gibt es auch diese Kritik, dass also zu viel Mais angebaut wird, dass man also gar nichts anderes mehr auf den Feldern hat. Denn das bedeutet natürlich auch, dass sich da kleinere Tiere wie Mäuse und Ratten und weiß der Geier was alles viel besser vor Räubern verstecken können. Also und dann verschwinden halt beispielsweise Greifvögel nahezu komplett aus so einer Region. Und da gibt's eine Menge Leute, die sagen, na, wir könnten eigentlich auch ganz gut mit ein bisschen weniger Mais vielleicht, weil es ist auch so, dass, wie ist denn das, bei Biogasanlagen ist schon so ist, dass beispielsweise auch viele Bauern von Zuckerrüben gar nicht mehr unbedingt alles an die Zuckerfirmen vermarkten, sondern einen großen Teil ihrer Ernte auch schon gleich an Biogasbetreiber verschicken, weil da natürlich ein sehr hoher Energiegehalt drin ist. Es ist also für die relativ attraktiv, eher zur Zuckerrübe zu greifen als zum Mais. Und vielleicht ist das etwas, vielleicht hängt das irgendwie zusammen, dass es eben Leute gibt, die sagen, ne, Mais, wir haben zu viel Mais auf den Feldern. Hm. Keine Ahnung.
Also bis jetzt hat er diese Metallteile immer an die Pflanzen geklippt oder befestigt mit Draht, die im Randgebiet lagen, also am Rand des Feldes. Und da sind jetzt teilweise auch die Leute schon, die Bauern durchmarschiert und haben dann geguckt, ob irgendwas dran ist. Aber so leicht wird das ja auch nicht zu sehen sein, solche Sachen. Und aber trotzdem, du kannst dem ja gar nicht Herr werden. Du weißt ja gar nicht, vielleicht mit Metalldetektoren, dass die Maschinen sowas schon haben. Das habe ich schon mal gelesen, dass es sowas gibt. Aber wie schnell kann sowas erkannt werden, wenn die Maschine da durchpflügt?
Man kann es halt höchstens, weiß ich nicht, ich würde vielleicht dann eher auf einen starken Magneten setzen, der das dann raussaugt regelrecht. Aber dann musst du halt auch die ganze Maschine umbauen. Das ist auch Mist.
Aber wenn das an so einem Ding befestigt ist, so richtig, reicht da saugen? Ich glaube fast nicht.
Naja, also mit einem starken Magneten halt, der zieht es halt an, ne? Und dann ist aber irgendwann auch der Magnet voll. Ach, ich weiß es, ich kenne mich mit solchen Sachen nicht aus.
Im Moment ist es nur eine Sachbeschädigung, aber auch dafür kann es eine Haftstrafe geben, heißt es da. Aber wenn dann erstmal ein Mensch zu Schaden kommt, dann ist das nicht mehr lustig. Also der sollte sich wirklich überlegen, was er da macht.
Ja, dringend.
Finde ich auch immer so schrecklich, wenn man wieder liest, dass irgendein Hund wieder Futter gefressen hat in der freien Natur, wo so eine Rasierklinge drin war oder sowas. Und dann ist das auch nur eine Sachbeschädigung. Das finde ich auch immer so widerlich.
Ja.
Also das,
oh. Das ist so, ja. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, finde ich, in der Rechtsprechung in Deutschland, dass Haustiere als Sache gelten rechtlich. Denn, also das streng genommen, also ich empfinde unseren Hund als Familienmitglied und nicht als Sache.
Wird es ja jedem geben.
Wenn du ein Tier bei dir aufnimmst, egal was für eins, dann hast du ja auch irgendwie eine Verantwortung für das Tier. Ne? Mhm. Also Freunde von uns haben sich irgendwie Hühner angeschafft, haben irgendwie, weiß ich nicht, 20 Euro pro Huhn bezahlt. Und dann, als eins krank wurde, sind sie mit ihm in die Tierklinik gefahren und haben dann große Augen geerntet, als sie gesagt haben, ja, machen Sie das Huhn bitte gesund. Mhm. Und die sagen, ja, aber das lohnt sich doch gar nicht. Die Behandlung kostet viel mehr als das Huhn. Mhm. Und sie dann gesagt haben, ja und? Das ist ja, also da geht das ja nicht drum. Und dann sind sie halt mit einer 160-Euro-Rechnung wieder nach Hause gefahren. Mhm. Aber mit einem gesunden Huhn. Mhm. Und so ähnlich ist es halt natürlich auch mit einem Hund, der dich den ganzen Tag begleitet. Und wenn der irgendwie einen Giftköder oder noch schlimmer irgendwie so eine Frikadelle mit Rasierklingen drin oder sowas gefressen hat, dann also ich möchte da überhaupt gar nicht drüber nachdenken.
Mhm. Ja, das ist kein Ding, keine Sachbeschädigung. Das ist, genau. Ja, furchtbar.
So ist es.
Haben wir es wieder geschafft?
Ich wollte gerade sagen, wir bleiben unserem alten Motto treu, zum Ende der Sendung her schön die Stimmung runter. So, läuft einfach vor.
Ja, wir haben es nicht verlernt.
Wir haben es noch drauf. Ne? Ja. Sauber.
Ach ja, okay. Dafür haben wir wieder ein paar Follower mehr auf Twitter dazu bekommen. Und das kommt ja bei uns auch immer ganz zum Schluss. Da wäre zum Beispiel mal der Lars, der als Untertitel hat Familiencacher im Team. Ah, sehr schön. Dosenfischhörer und Imker. Dann ist da der Oliver Froberg. Dann der Warpfan. Da kann ich jetzt gar nichts. Warpfan?
Vielleicht auch Warpfan.
Ich weiß es nicht.
Niemand weiß es, außer ihr selbst.
Genau. Und der Martin Hoffmann. Die Tanja, die ist Veganerin, Camperin, fotografiert gerne, FC St. Pauli-Fan, wenn ich das richtig deute, Wandern, Natur, Fitness und sie liebt auch ihren Hund, siehst du? Da haben wir ja das in den richtigen Content gebracht heute. Jo, dann den Sascha Erler, den kennen wir ja auch vom Spreewalder, Flachland-Reporter, genau.
Flachland-Reporter und vom Babylon 5-Podcast.
Genau.
Genau.
Dann ist der Baurus jetzt einer unserer Twitter-Follower und zwei Podcast-Jungs. Straight Second Base folgt uns jetzt. Und der Björn vom Hobbyquerschnitt auch. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen. Und es geht noch weiter. Der Peter. Oh Gott, Experte für Halbwissen, Bastler, Vater, Freizeitkoch, Podcast-Junkie. Ja, dann ist er bei uns richtig. Und dann noch wieder Personal Pöbel Podcast, der reichlich Randale, inklusive exklusiver Rants. Aha, aber ranten tun wir hier nicht, oder? Ranten
wir hier nicht? Nee, wir nicht, nee, aber Becky macht das in dem
Podcast. Ah, du sehr kennst gerne. Das persönlich. Ah, siehst du, das hat mir jetzt nichts gesagt. Jo, und dann Skeptik Kabinett folgt uns und Mottelinchen. So.
Herzlich willkommen.
Und unsere Tweets müssen besser werden, Jörn.
Und zahlreicher vor allem. Neulich hast du irgendwas getwittert und ich dachte so, oh, verflixt, 2 Monate nichts rausgehauen. Ich muss da echt dran arbeiten. Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, mir ging es im Urlaub auch so. Also wir waren am Neusiedler See unterwegs und dann habe ich öfters mal Bilder gepostet über meinen anderen Kanal. Und da dachte ich mir, ach, das hättest du jetzt aber eigentlich auch übers Nord-Süd-Gefälle. Es hätte jetzt so richtig schön gepasst.
Genau. Oh.
Naja. Naja, man kann nicht perfekt sein.
Nee, aber wir sind verdammt nah dran. Vor allem auch mit unserer Sendezeit, die wir uns selbst festgelegt haben auf ungefähr 1 Stunde. Mhm. Die ist inzwischen erreicht.
Schön.
Und deswegen mein Vorschlag, wir treffen uns einfach nächsten Monat wieder am 15.
Um 12 Uhr mittags.
Bis dahin. Tschüss.
Servus.